Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Bomben auf Israel, Bomben auf Gaza, die Zeichen stehen auf Krieg.
Es ist ein Krieg, der rational nicht wirklich zu erklären ist.
Sagt Nahostexperte Michael Lüders im Echo-Gespräch. Wir versuchen es trotzdem. Dann die Helden, die früher Kriegsverbrecher waren. Das Strafgericht in Den Haag spricht die kroatischen Generäle Gotovina und Markac frei von jeder Schuld. Der Pharmakonzern Roche unter Druck, Forscher rufen zum Boykott auf. Und die AHV kommt ins Alter. Sie muss reformiert werden. Fragt sich nur wie.
Wenn die Leute immer älter werden, ist es logisch, dass man irgendwann schon mal mehr muss länger arbeiten muss.
Nein, 65 Jahre lang.
Jetzt lanciert der Gewerkschaftsbund seine Idee und damit eine schwierige Debatte. Echo der Zeit am Mikrofon, Ursula Hürzeler. Die Gewalt im Gaza-Konflikt geht weiter. Die radikal-islamische Hamas hat Raketen auf Großstädte in Israel abgefeuert. Die israelische Armee hat Bodentruppen an den Grenzen zum Palästinensergebiet in Stellung gebracht. Derweil bemüht sich Ägypten um Vermittlung, ohne erkennbaren Erfolg. Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann.
Der ägyptische Präsident Morsi schickte seinen Premierminister auf Blitzbesuch nach Gaza zu den Glaubensbrüdern der islamistischen Hamas. Premier Hichem Kandil wurde dort in ein Spital geführt. Er sprach danach von den Menschen, welche durch die plötzliche Gewalteskalation getötet wurden. "23 Todesopfer zählen die Palästinenser bis zur Stunde, darunter Mitglieder militanter Organisationen, aber offenbar auch Zivilisten. 3 tote Zivilisten melden die Israelis seit Mittwoch, als die Eskalation begann mit der gezielten Tötung des Militärchefs der Hamas durch ein israelisches Geschoss. Der ägyptische Premier stärkte bei seinem Blitzbesuch der Hamas den Rücken, nannte die israelische Militäroffensive eine Aggression und versprach, Ägypten werde sich intensiv um einen Waffenstillstand bemühen, wie ihn das Land in der Vergangenheit mehrfach vermittelt hatte zwischen der Hamas und Israel. Hinter den Kulissen soll Kandil tatsächlich die Möglichkeiten eines solchen Waffenstillstands sondiert haben, doch erkennbar wurde das im Terrain nicht. Nicht einmal die für Kandils Besuch vereinbarte 3-stündige Feuerpause hielt. Gaza lag am Nachmittag und Abend wieder unter heftigem Beschuss der israelischen Luftwaffe. Militante Palästinenserorganisationen feuerten ihrerseits weitere Raketen Richtung Israel und versuchten erneut, mit einer Rakete die 3-Millionen-Agglomeration Tel Aviv zu erreichen. Sie verfehlte allerdings ihr Ziel und stürzte ins Meer. Doch am Abend war Sirenenalarm sogar in Jerusalem zu hören. Eine Rakete sei in die nahe der Stadt gelegene israelische Siedlung Gush Etzion eingeschlagen, ohne Schaden anzurichten, hieß es. Die israelische Armee begann 16.000 Reservisten zu mobilisieren und ließ weitere Bodentruppen an der Grenze zum Gazastreifen auffahren.
Gewalt, Trauer und Zerstörung. Aber mit welchem Ziel? Darüber spreche ich gleich mit dem Nahost-Experten Michael Lüders nach den Nachrichten des Tages mit Thomas Mattis.
Nach dem Freispruch durch das UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag sind die beiden früheren kroatischen Generäle Ante Gotovina und Mladen Markac nach Zagreb geflogen. Dort und in anderen Städten Kroatiens feierten Zehntausende den Freispruch. In Serbien dagegen herrscht Fassungslosigkeit. Das Tribunal hatte am Vormittag die erstinstanzlichen Urteile gegen die beiden Generäle, die Gefängnisstrafen von 24 und 18 Jahren, aufgehoben. Die Berufungsrichter sahen es nicht als erwiesen an, dass Gotovina und Markac Kriegsverbrechen an der serbischen Bevölkerung begangen hätten. Russische Bürger, die in die EU reisen, sollen keine Visa mehr beantragen müssen. Das hat Präsident Putin bei einem Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Merkel erneut gefordert. Die Visapflicht sei ein Hemmnis für die Beziehungen zwischen Russland und der EU, sagte Putin in Moskau. Merkel hatte zuvor das Vorgehen der russischen Behörden gegen die Punkband Pussy Riot kritisiert. Sie sagte, wenn sie als Bundeskanzlerin jedes Mal eingeschnappt wäre, wenn sie kritisiert wäre, könnte sie keine 3 Tage lang mehr Kanzlerin sein. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB fordert, dass die AHV-Renten um 10% erhöht werden. Die Delegierten haben beschlossen, eine entsprechende Initiative zu lancieren mit dem Titel AHV+. Für einen einzelnen AHV-Rentner würde die Rentenerhöhung einen monatlichen Zustupf von etwa 120 bis 230 Franken betragen. Insgesamt würden laut dem Gewerkschaftsbund Kosten von 3,6 Milliarden Franken pro Jahr entstehen. In den EU-Ländern sind die Gesundheitskosten im Jahr 2010 pro Kopf gesunken, im Schnitt um 0,6%. Das zeigt eine Studie der OECD und der EU-Kommission. Zwischen den Jahren 2000 und 2009 waren sie jährlich um gegen 5% gewachsen. Die Studie sieht die Finanz- und Wirtschaftskrise als Grund für die Entwicklung. Die Schweiz liegt nicht im Trend der übrigen europäischen Staaten. Hier wuchsen die Gesundheitskosten pro Kopf im Jahr 2010 und zwar um 1,4%. In der ehemaligen DDR sind bei der Produktion von IKEA-Möbeln politische Häftlinge eingesetzt worden. Dies hat eine von IKEA selbst in Auftrag gegebene Studie ergeben. Nun hat sich IKEA in einer Stellungnahme dafür entschuldigt. Der schwedische Konzern habe damals zwar versucht zu verhindern, dass Gefangene eingesetzt werden, erklärte IKEA, es sei nun aber klar, dass die Maßnahmen nicht gewirkt hätten. Der Großverteiler Coop ruft aus Sicherheitsgründen Packungen des Naturaplan-Saft-Vorderschinkens zurück. Bei internen Kontrollen seien beim Produzenten Listerien nachgewiesen worden, teilt Coop mit. Das Bundesamt für Gesundheit warnt, Listerien seien insbesondere für schwangere Frauen und Personen mit geschwächtem Immunsystem gefährlich. Die Kunden werden aufgefordert, die 150 Gramm Packungen des Naturaplan Saft-Vorderschinkens in die Verkaufsstellen zurückzubringen. Der Kaufpreis werde rückerstattet. Der Bündner Bär M13 bereitet zunehmend Sorgen. Das sagte der eidgenössische Jagdinspektor Vertretern der Behörden und der Bevölkerung bei einem Treffen. Der Bär verliere immer mehr die Scheu. Man müsse ihn deshalb im Auge behalten. Die Situation werde laufend neu beurteilt. Der Jagdinspektor schließt nicht aus, dass der Bär irgendwann zum Abschuss freigegeben wird. Der Bär war zuletzt in ein bewohntes Ferienhaus eingebrochen. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, der schloss bei 6.509 Punkten, das ist ein Minus von 1,0%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.564 Punkten, ein Plus von 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 20,46 gehandelt, der Dollar zu 94 Rappen 76. Das Wetter? Morgen gibt es über dem Flachland wieder Nebel mit einer Obergrenze bei 600 Metern. Er löst sich nur teilweise auf, sonst ist es sonnig. Die Höchsttemperaturen im Norden mit Nebel um 5, sonst 9 bis 13 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Die Gewaltspirale im Nahen Osten dreht sich weiter, ein Szenario wie beim letzten Krieg vor 4 Jahren. Wir fragen, wo gibt es Parallelen und wo sind die Unterschiede? Dann im Zweifel für die Angeklagten, weshalb 2 kroatische Generäle doch keine Kriegsverbrecher sind. Super Mario im Realitätstest, weshalb die Jahresbilanz des italienischen Regierungschefs eher durchwachsen ausfällt. Tamiflu, warum das Grippemittel für Roche auch seine Nebenwirkungen hat. Und schließlich 100-jährig, aber wenig zu feiern, die Schweizerische Bankiersvereinigung an ihrem Jubiläumstag. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Der Nahe Osten wird zum Pulverfass. Nach dem Bürgerkrieg in Syrien nun der Gewaltausbruch zwischen Israel und den Palästinensern. Die Hamas schickte Raketen nach Tel Aviv und Jerusalem, die israelische Armee zerbombt den Gazastreifen. Dazwischen bekundet Ägyptens Premierminister bei einem Besuch in Gaza seine Solidarität mit den Palästinensern. Vieles daran erinnert an den Krieg Ende 2008. Auch der kam praktisch aus dem Nichts. Ich habe deshalb den Nahost-Experten Michael Lüders gefragt, wiederholt sich die Geschichte?
Auf den ersten Blick sieht es in der Tat so aus. Allerdings gibt es insoweit einen Unterschied, als der Krieg zum Jahreswechsel 2008-2009 mit großer Brutalität und Härte geführt wurde. Es gab schon in den ersten Tagen und Stunden sehr viele Verluste auf Seiten der Palästinenser. Bislang hält sich die israelische Armee zurück. Eine Bodenoffensive wird erwogen, ist aber offenbar noch nicht in letzter Instanz entschieden. Das ist ein Unterschied. Offenbar ist man geneigt, in Israel ein bisschen abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Man will sich international nicht isolieren. Und natürlich hat sich auch der politische Rahmen verändert. Damals war Husni Mubarak ein enger Verbündeter Israels und der USA, gerade auch mit Blick auf die Hamas im Gazastreifen, um sie weiter zu isolieren. Jetzt haben wir in Ägypten eine ganz andere Situation.
Eben damals hielt sich Ägypten unter Mubarak bedeckt. Diesmal schickt Präsident Mursi seinen Regierungschef und versichert der Hamas seine Unterstützung. Wie riskant ist denn das?
Es ist sehr gefährlich, die Situation, die wir jetzt erleben. Nehmen wir an, es kommt wirklich zu einer umfangreichen Bodenoffensive der Israelis im Gazastreifen. Zunächst einmal muss man fragen, was wäre denn das politische Ziel einer solchen Invasion? Die Hamas ist militärisch nicht zu zerschlagen, das weiß man natürlich auch in Israel. Aber dennoch will man ein Zeichen setzen. Die israelische Zeitung Haaretz schrieb heute in einem Kommentar, dass möglicherweise Netanyahu diesen Krieg im Gazastreifen als Vorspiel betrachtet des von ihm eigentlich geplanten Krieges gegen den Iran. Er kann Waffen testen und er kann die Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft auf sein Vorgehen im Gazastreifen überprüfen. Es ist ein Probelauf, wenn man so will, aus dieser Sicht.
Wie riskant ist aber jetzt diese Unterstützung der Hamas für Präsident Mursi aus Ägypten?
Die Lage ist insoweit sehr gefährlich, als in dem Maße, wie der Konflikt eskaliert, die Menschen in Ägypten von ihrer Regierung verlangen werden, dass sie sich mit den Palästinensern solidarisch erkläre. Das tut sie auch. Mursi, der ägyptische Präsident, hat sich ganz klar auf Seiten der Hamas und der Palästinenser positioniert. Kommt es zu einer Bodenoffensive, dann hat er gar keine andere Wahl, als die Grenze des Gazastreifens Richtung Ägypten zu öffnen, um den Menschen Schutz zu bieten vor den israelischen Angriffen. Das aber kann er nicht wollen, weil dann auch viele radikale Islamisten in Richtung Sinai strömen könnten. Und der Sinai ist eine Unruheregion in Ägypten, ein Gebiet größer als die Schweiz, das die Regierung nicht vollständig unter Kontrolle hat, mit sehr vielen Salafisten, die sich dort verschanzt haben. Das wäre ein großes Sicherheitsproblem für Ägypten. Ägypten würde sehr zügig in diesen Konflikt hineingezogen werden.
Die Hamas ist geschwächt, doch für Israel militärisch gefährlicher geworden seit 2008. Und, Sie haben es angetönt, sie hat eine breitere Unterstützung jetzt im arabischen Raum.
Auf jeden Fall, denn die Islamisten sind die großen Sieger der arabischen Revolution und es wird der israelischen Regierung nicht so leicht fallen, diese Unterstützung, die die Hamas in der arabischen und islamischen Welt genießt, einfach beiseite zu fegen. Es ist auch interessant, dass die Hamas, so wie die Israelis behaupten, hauptsächlich vom Iran unterstützt wird. In Wirklichkeit aber ist es der Emir von Katar, der die Hamas ganz massiv unterstützt. Er war vor 2 Wochen im Besuch im Gazastreifen. Entsprechend hat auch er sich sehr kritisch geäußert über das israelische Vorgehen. Die Paradoxie ist jetzt, dass dieselben Islamisten, die die westlichen Staaten und Israel im Gazastreifen als Feinde ansehen, dieselben Islamisten, wenn sie in Syrien gegen das dortige Regime kämpfen, werden aber vom Westen unterstützt. Und das ist eine erstaunliche Paradoxie, die ein Hinweis darauf ist, wie widersprüchlich die westliche Politik gegenüber dem politischen Islam in der Region insgesamt ist.
Und trotzdem spielt Netanyahu jetzt mit dem Feuer, bombardiert Gaza, obwohl es politisch ja kaum etwas bringen wird. Kann er die Wahlen im eigenen Land im Januar nur gewinnen, wenn er Krieg führt, sich als starken Mann gebärdet?
Es ist in der Tat so, dass dieser Krieg im Gazastreifen, der sich jetzt abzeichnet, fast ausschließlich zu erklären ist mit der Logik des Wahlkampfes in Israel. Am 22. Januar, Sie haben es erwähnt, gibt es Neuwahlen. Allerdings, alle Wahlprognosen bescheinigen ihm, Netanyahu und seiner Likud-Partei, die mit der noch weiter rechts stehenden Partei Unser Haus Israel verschmolzen ist, einen glänzenden Wahlsieg. Dieser Krieg wird noch mehr Wählerstimmen seiner Partei bringen, ist aber in der Sache eigentlich überflüssig. Es ist ein Krieg, der rational nicht wirklich zu erklären ist. Das Argument, dass die Hamas Israel beschieße, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Das ist inakzeptabel, aber umgekehrt ist es natürlich auch nicht akzeptabel, wenn Israel sukzessive Führer der Hamas liquidiert, gezielt tötet, wie es heißt. Das ist ebenfalls nicht in Ordnung. Und vergessen wir nicht, dass die Menschen im Gazastreifen in einem riesigen Freiluftgefängnis leben, keine Perspektive, keine Hoffnung haben für sich, die meisten jedenfalls. Und unter solchen Bedingungen gibt es natürlich Radikale, die auf Gewalt setzen.
Sie haben es erwähnt, eigentlich hätte es Netanyahu gar nicht nötig, diesen Krieg jetzt zu führen, wenn es dann wirklich ein handfester Krieg wird. Aber er profitiert natürlich davon, dass die Leute sich weniger mehr um die wirtschaftlichen Probleme zum Beispiel kümmern.
Das ist genau ein Punkt. Es ist so, dass sich jetzt die Israelis in ihrer Angst natürlich hinter die Regierung Netanyahu stellen. Er profitiert davon. Es ist auch ein Ablenkungsmanöver sicherlich davon, dass er, Netanyahu, ja eigentlich in diesem Jahr einen Krieg gegen den Iran beginnen wollte, von den Amerikanern aber zurückgehalten worden ist. Nun könnte man sagen, er will zumindest gegenüber dem Gazastreifen Stärke demonstrieren. Aber diese Stärke gegenüber den Palästinensern wäre eigentlich nur dann glaubwürdig, wenn die israelische Regierung gleichzeitig mit den gemäßigten Kräften der palästinensischen Gesellschaft, der palästinensischen Autonomiebehörde unter Abbas, versuchen würde, politisch ins Geschäft zu kommen, den Friedensprozess voranzutreiben. Genau das aber passiert nicht. Es gibt keinen Friedensprozess mehr zwischen Israel und den Palästinensern. Und die Regierung Abbas, die am 29. November ihren Status bei den Vereinten Nationen verbessern möchte, ein ständiger Beobachter werden möchte. Genau das will die Regierung Netanyahu verhindern. Sie hat angekündigt, in dem Fall alle finanzielle Unterstützung der Autonomiebehörde einzustellen. Darin hat die israelische Regierung die Unterstützung der USA. Also Fazit, es ist eigentlich völlig egal, ob sich die Palästinenser gemäßigt verhalten oder radikal. Sie haben nichts zu gewinnen von dieser ultranationalistischen Regierung in Israel. Und so nimmt das Drama seinen Lauf.
Publizist und Autor Michael Lüders war lange Nahostkorrespondent der Wochenzeitung Die Zeit und arbeitet als Politik- und Wirtschaftsberater in Berlin. Jubel in Kroatien, Schock und Zorn in Serbien. Der Freispruch der beiden kroatischen Generäle Ante Gotovina und Mladen Markac am UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat extreme Emotionen ausgelöst. Die beiden Männer, die wegen Kriegsverbrechen in erster Instanz zu 24 respektive 18 Jahren verurteilt worden waren, sind nun als Helden nach Zagreb zurückgekehrt. Walter Müller in Belgrad.
Staatspräsident Ivo Josipovic brachte die allgemeine Erleichterung in Kroatien auf den Punkt. Mit dem Freispruch sei nun bestätigt, dass Kroatien einen gerechten und ehrenvollen Krieg geführt habe. Und dass es zu keinen ethnischen Säuberungen gekommen sei, stellte Josipovic am Vormittag befriedigt fest. Da schüttelt der Zagreber Philosophieprofessor und Menschenrechtsaktivist Žarko Puchovski nur noch den Kopf.
Als Professor des Rechts könnte eventuell Professor Josipovic sagen, dass das im rechtlichen Sinne keine ethnische Säuberung war, aber als Staatspräsident muss er das wissen und er sollte nichts sagen.
Wissen sollte der Staatspräsident, dass seit Ende des Krieges 1995 in Kroatien viermal weniger Serben leben als noch 1991. Was für Puchovski der Beweis dafür ist, dass die Operation Sturm unter Führung von General Ante Gotovina eben doch eine ethnische Säuberung gewesen ist. General Gotovina gilt in Kroatien als Held des sogenannten Vaterländischen Krieges, weil er im August das von Serben besetzte südkroatische Gebiet Krajina in wenigen Tagen befreit hatte. Dabei flüchteten über 200.000 Serben, mindestens 2.000 kamen um, Häuser und Dörfer wurden von den kroatischen Verbänden zerstört. Verurteilt wurde für diese Kriegsverbrechen in Kroatien noch niemand. Mit dem Freispruch sei nun klar, dass die Operation Sturm auch beim Haager Tribunal keine juristischen Folgen habe, stellt Vesna Teršalić resigniert fest. Sie ist die Leiterin des Zagreber Zentrums für den Umgang mit der Kriegsvergangenheit.
It's simply very difficult in dealing with the past process.
Nun werde es noch schwieriger, diese Vergangenheit aufzuarbeiten, sagt Friedensaktivistin Teršalić. Philosoph Žarko Puchovski geht gar noch weiter. Die Bevölkerung habe es satt, überhaupt noch über den Krieg zu sprechen. 17 Jahre nach Kriegsende gelte der Krieg in Kroatien als erledigt.
In dem Sinne bin ich leider fast sicher, dass das auch das Ende der organisierten Aktivitäten im Sinne der Verfolgung der Kriegsverbrecher in Kroatien.
Der Freispruch in Den Haag untergräbt also auch die Bemühungen der kroatischen Justiz, Kriegsverbrechen weiter zu verfolgen. Brüssel fordert aber nachdrücklich, dass Kroatien seine Kriegsverbrecher vor Gericht bringen müsse, um im nächsten Sommer 29. Mitglied der EU werden zu können. Die EU-Bürokraten müssten nun aber schweigen, sagt Žarko Puchovski.
Kroatien hat jetzt ein Urteil eines internationalen Gerichtshofes. Und wie kann man aus Brüssel gegen Haag in dem Sinne argumentieren? Das ist für Kroatien eine politisch unglaublich positive Sache.
Kroatien hat also gleich mehrfachen Grund, seine Kriegshelden heute Abend so richtig zu feiern.
Das war ein Beitrag von Walter Müller. Er ist unser Südosteuropa-Korrespondent. Silvio Berlusconi. Im letzten Herbst musste der damalige italienische Ministerpräsident seinen Hut nehmen. Der Druck der internationalen Finanzmärkte auf ihn, der war zu groß geworden. Heute vor einem Jahr dann stellte sein Nachfolger, Ex-EU-Kommissar und Wirtschaftsprofessor Mario Monti, seine neue Regierung vor. Eine aus lauter parteiungebundenen Frauen und Männern. Ich habe Italien-Korrespondent Massimo Agostinis gefragt, was hat der Technokrat Monti in diesem Jahr an der Spitze zustande gebracht?
Die Anhänger und Gegner von Mario Monti sind sich zumindest in einem Punkt einig. Monti hat Italien im vergangenen November vor der Attacke der Spekulanten und Investoren der internationalen Finanzmärkte klar gerettet. Denn die hatten vor, zumindest schien das so, den Zins für die italienischen Staatsanleihen noch höher hinaufzutreiben. Das wäre untragbar gewesen für Italien. Italien wäre unter diesem Gewicht möglicherweise zusammengebrochen. Das hätte Italien in den Abgrund gerissen, aber auch den ganzen Euro. Also in dem Sinne, man ist sich einig, Monti im vergangenen November hat sowohl für Italien viel getan als auch den Euro.
Monti hat also Italien gerettet, aber er hat seinem Land auch richtige Rosskuren verordnet. Er hat das Rentenalter erhöht, die Steuern, die Leute müssen mehr bezahlen für das Gesundheitswesen. Und doch kommt das Land nicht aus der Rezession. Braucht es einfach mehr Zeit?
Nein, das ist keine Frage der Zeit, sondern der inneritalienischen Reformen, die nicht gemacht wurden, auch unter Mario Monti nicht. Er hat nämlich kaum etwas durchgebracht. Er hat zwar das Rentensystem reformiert, die Italiener müssen jetzt auch bis etwa 67 Jahre arbeiten. Das ist eigentlich schon eine riesige Überraschung, dass er das durchbekommen hat. Ich denke, es hat damit zu tun, das kam gleich nach seinem Machtantritt. Da war also noch der Schwung da, aber schon bei der nächsten Reform, der Reform des Arbeitsmarktes, wo es darum ging, die hochgeschützten älteren Arbeitnehmer etwas zu flexibilisieren, respektive sie dem Markt auszusetzen und dafür den Jungen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Da ist Monti grandios gescheitert. Er ist auch gescheitert bei der Liberalisierung der geschützten Berufe, also Anwälte, Lastwagenfahrer und so weiter. Auch da also ist die Bilanz, die man ziehen muss, von Montis Reformen eher negativ.
Und dabei wäre ja gerade die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit für Italien so wichtig. Aber warum hat es denn Monti nicht durchgebracht?
Wegen dem Parlament. Monti musste mit dem gleichen Parlament kutschieren wie Silvio Berlusconi. Und dieses Parlament ist hochgradig verfilzt und verschwägert mit den verschiedensten Interessensgruppen in Italien. Die Rechte, also Berlusconis Anhänger, die verteidigten die freien Berufe, die Anwälte, die Architekten, die Lastwagenfahrer und so weiter. Die Linke, die verteidigte die Arbeitnehmer, also die wollte nichts von Liberalisierung im Arbeitsmarkt wissen, weil sie wussten, wenn sie da Hand bieten würde, dann hätten sie Krach mit den Gewerkschaften und so kurz vor den Wahlen wollte sich das die Linke nicht leisten.
Heute auf den Tag genau ist Monti ein Jahr im Amt. Er wird nicht mehr kandidieren, ein zweites Mal. Seinen Kurs müssen also andere fortsetzen. Wer bietet sich da an?
Es ist ein Drama, aber man sieht niemand. Es gibt niemanden weit und breit. Man muss sich vorstellen, in etwa 5 Monaten sollte dieses Land wählen. Es hat noch nicht einmal ein Wahlgesetz. Die Parteien, sie haben noch keinen Spitzenkandidaten. Also das alles weist darauf hin, dass die Parteien erneut ein ganzes Jahr ins Land ziehen ließen, ohne irgendetwas zu machen, ohne sich vorzubereiten auf diese wichtige Zeit, auf diese wichtigen Wahlen. Es bleibt die Hoffnung von gewissen Leuten, die sagen, möglicherweise schafft es weder links noch rechts auf eine richtige Mehrheit, sodass sie wieder gezwungen sein werden, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen. Dann könnte Monti wieder ins Spiel kommen. Ich frage mich da, warum soll Monti in einer zweiten Legislatur mehr durchbringen, wenn er es schon jetzt nicht machen konnte, eben weil das Parlament nicht mitmachen wollte?
Einschätzungen von Massimo Agostinis aus Rom. Es ist 18 Uhr und gleich 25 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und bei uns geht es gleich um ein gesichertes Alter, um aufgebrachte Forscher und vereinigte Banken. 10% mehr AHV für alle. Der Gewerkschaftsbund geht in die Offensive. Heute haben die Delegierten beschlossen, die Volksinitiative AHV Plus wird lanciert. Das Timing der Gewerkschafter ist geschickt. Bald wird nämlich Sozialminister Alain Berset seine Ideen für AHV und Pensionskassen auf den Tisch legen und so eine große Debatte über die Altersvorsorge lostreten. Dominik Meyer gibt uns bereits einen Vorgeschmack.
Wer für die Erhöhung der Renten um 10% stimmt, erhebe die Hand. Bitte auszählen.
Es ist eine klare Sache heute an der Delegiertenversammlung. Die Gewerkschaften wollen die Volksinitiative AHV+. Im Schnitt 200 Franken mehr AHV pro Monat. Das tönt verlockend für Rentner und die, die es mal sein werden, für alle also. Die Initiative dürfte die Debatte über die Altersvorsorge mitprägen. Paul Rechsteiner, der Präsident des Gewerkschaftsbunds, ist auch Stratege.
Es ist so, dass wir die Initiative deshalb ergreifen, weil vom Bundeshaus nichts Positives kommt. Wir haben genug davon, nur gegen Rentenverschlechterungen zu kämpfen. Für eine Verbesserung braucht es diese Initiative.
Wer ein Leben lang wenig verdient habe, brauche dringend mehr AHV-Rente. Gratis wäre das nicht. Zusätzlich 3,6 Milliarden Franken pro Jahr oder plus 1 Lohnprozent. In Bern haben die Gewerkschafter entschieden. In Zürich auf der anderen Seite, beim Arbeitgeberverband, stöhnt man. Roland Müller von der Geschäftsleitung sagt lapidar.
Wenn ich das so höre, nicht, dass man die AHV noch ausbauen sollte, habe ich wirklich das Gefühl, ich sei auf einem anderen Stern. Es geht ja vielmehr darum, die finanzielle Zukunft der AHV zu sichern.
Und das heißt für den Arbeitgeberverband und den Wirtschaftsdachverband Economie Suisse das Rentenalter erhöhen, Schritt für Schritt auf 67 für alle. Roland Müller macht sich bereit für den Kampf der Argumente.
Wir werden nicht Angst machen, sondern aufzeigen, dass wir länger leben, dass sich auch der Arbeitsmarkt so entwickeln wird, dass die Leute länger arbeiten können. Wir werden nach besonderen Lösungen suchen müssen für diejenigen, die Schwerarbeit erbringen. Und ich bin dann überzeugt, dass das Verständnis im Volk da sein wird.
Die Gewerkschaften wollen die Renten, die Wirtschaft das Rentenalter erhöhen. Die Parteien positionieren sich dazwischen. Die SP liegt nahe an den Gewerkschaften. FDP, CVP und SVP wollen rasch Rentenalter 65 auch für Frauen. Die FDP verlangt eine Schuldenbremse bei der AHV. Die CVP höhere Renten für Verheiratete. Silja Häusermann ist Professorin für Schweizer Politik an der Universität Zürich. Sie verfolgt die Debatte seit langem.
Wir treten quasi in die konkretere Verhandlungsphase ein. Im Vorfeld legen jetzt alle Akteure die Maximalforderungen auf den Tisch.
Es brauche Reformen, sagt Häusermann. In der zweiten Säule reicht heute das angesparte Geld bei manchen Pensionierten nicht, um die Renten zu bezahlen. Auch die AHV steuert auf Probleme zu. Die Babyboomer werden pensioniert. Damit kommen auf einen Rentner künftig noch weniger Erwerbstätige. Sozialminister Alain Berset möchte AHV und zweite Säule gemeinsam reformieren. Einfach wird das nicht. Abstriche bei der zweiten Säule scheiterten vor fast 3 Jahren haushoch an der Urne. Die letzte AHV-Revision scheiterte bereits im Parlament. Politologin Häusermann bilanziert.
Eine Rentenvorlage hat erfahrungsgemäß nur dann eine Chance, wenn zumindest ein Teil der Linken sie unterstützt.
Dafür brauche es bei der zweiten Säule zum Beispiel Massnahmen zugunsten von Menschen mit tiefen Einkommen. Bei der AHV plädiert Häusermann für Modelle mit Automatismen. Sobald die AHV in Schieflage gerät, würden automatisch Lohnabzüge oder aber Mehrwertsteuerprozente erhöht. Je nach Modell würde auch das Rentenalter in kleinen Schritten angehoben.
Eine Reform wird eine Kombination sein müssen. Also sowohl beim Rentenalter als auch bei der Mehrwertsteuer ansetzen. Und wahrscheinlich wird es bedingen, dass beim Rentenalter Zugeständnisse für Personen mit langer und beschwerlicher Erwerbsbiografie gemacht werden.
Das Rentenalter werde künftig flexibler sein als heute, sagt Häusermann. Das Normrentenalter werde wohl über 65 Jahren liegen.
Deutschland hat heute schon Rentenalter 67, Schweden ebenfalls. Das Bewusstsein ist relativ verbreitet, dass vor allem die verlängerte Lebenserwartung auch ihre Konsequenzen für die AHV haben muss.
Der Gewerkschaftsbund und sein Präsident Paul Rechsteiner werden sich mit aller Kraft dagegen stemmen.
Ich glaube nicht, dass eine solche Idee die kleinste Mehrheitsfähigkeit hätte. Die Realität ist doch, dass wenn jemand das Pech hat, nach 60 arbeitslos zu werden, dann findet er nichts mehr. Also Rentenalterserhöhungen liegen nicht drin.
Damit sind wir mitten in der AHV-Debatte und die geht bald so richtig los.
Tamiflu. Für den Basler Pharma-Riesen Roche ist das Medikament ein Goldesel. Seit die Angst vor der Vogel- und später vor der Schweinegrippe erdumspannend grassierte, hat Roche damit Milliarden verdient. Auf Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation legten viele Regierungen für ihre Bevölkerung Depots an mit dem Grippemittel. Schließlich soll Tamiflu die Viren zähmen und so die Symptome der Erkrankten lindern. Nur wie gut Tamiflu tatsächlich wirkt, das ist umstritten. Jetzt haben Forscher dazu aufgerufen, Roche zu boykottieren. Ich habe Wissenschaftsredaktorin Odette Frey gefragt, warum?
Nun, Roche weigert sich, Daten von wissenschaftlichen Studien herauszugeben. Daten, bei denen es um die Wirksamkeit von Tamiflu geht. Hinter dem Boykottaufruf stehen zwei renommierte Wissenschaftsinstitutionen, zum einen das Fachblatt der British Medical Journal und zum anderen the Cochrane Collaboration. Das ist eine unabhängige, weltumspannende Organisation, die Nutzen und Nebenwirkungen in der Medizin bewertet und im Auftrag der britischen Regierung an einem Bericht über Tamiflu arbeitet.
Und wie ernst ist denn dieser Boykott zu nehmen? Kann er Roche wirklich schaden?
Ich glaube nicht, dass Roche bald von irgendjemandem boykottiert wird. Der Boykottaufruf ist vor allem ein Hilfeschrei seitens der involvierten Wissenschaftler. Seit 3 Jahren verlangen sie von Roche vergeblich umfassende Studiendaten zu Tamiflu. Roche hat zwar anfangs über 3000 Seiten Studienunterlagen geliefert, aber das reicht nicht, sagen die Forscher. Sie wollen alle Details der Studie wissen, die genaue statistische Methodik ebenso wie elektronische Daten einzelner Patienten, die in die Studie involviert waren.
Die Sprecher von Roche haben bisher stets bestritten, dass sie wichtige Daten zurückhalten. Allerdings will Roche wegen der Konkurrenz auch nicht ganz alles auf den Tisch legen. Ist das nicht verständlich?
Es ist von außen schwer zu beurteilen, wie sensitiv die Daten tatsächlich sind. Ganz am Anfang der Auseinandersetzung versprach Roche, die Daten vollumfänglich zur Verfügung zu stellen. Unter der Bedingung allerdings, dass die Forscher eine Vertraulichkeitsklausel unterzeichnen. Und das haben die Forscher damals abgelehnt, weil sie befürchten, ihre Resultate dann nicht mehr in vollem Umfang veröffentlichen zu können. In den letzten Monaten ging es aber in den Auseinandersetzungen nicht mehr um die Frage, unter welchen Bedingungen die Daten herausgegeben werden, sondern ob überhaupt. Roche stellt sich nun auf den Standpunkt, die Daten seien für die Analyse der Forscher gar nicht wichtig. Die Forscher, die bestreiten das. Sie sagen, ohne die fehlenden Unterlagen könnten sie ihre Analyse nicht erstellen. Sie fühlen sich von Roche gegängelt und sind langsam aber sicher am Ende ihrer Geduld.
Für uns als Konsumenten und Konsumentinnen geht es im Kern ja darum, ob Tamiflu wirklich umfassend hilft. Muss das eigentlich nicht geklärt werden, bevor ein solches Grippemittel überhaupt zugelassen wird?
Doch zugelassen ist Tamiflu, weil es die Grippesymptome lindern kann. Konkret, wer Tamiflu innerhalb 48 Stunden nach den ersten Grippeanzeichen einnimmt, der ist im Schnitt einen Tag weniger lang krank. Das ist ein sehr bescheidener Effekt, aber dieser Effekt von Tamiflu ist unbestritten und deswegen durfte Roche das Mittel auch auf den Markt bringen. Aber darüber hinaus ist unklar, ob Tamiflu noch mehr bringt. Interessant, vor allem für den Einsatz von Tamiflu während Pandemien, wäre es zu wissen, ob Tamiflu etwa Lungenentzündungen oder sogar Todesfälle verhindern kann. Das ist ja, wovor man so Angst hat während einer Pandemie. Man hofft, dass Tamiflu hilft, und unter anderem wegen dieser Hoffnung haben Staaten weltweit das Mittel ja auch eingelagert. Das ist auf Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation geschehen, einfach weil es nichts Besseres gibt. Also diese Tamiflu-Lager kann man als eine Art sehr teure Versicherung anschauen. Eine Versicherung, bei der man nicht weiß, ob man sie je braucht und bei der man nicht weiß, ob sie denn etwas bringt, wenn man sie braucht.
Und wie steht's denn mit den Nebenwirkungen?
Ja, die Forscher befürchten, dass auch die Nebenwirkungen unterschätzt werden, weil eben nicht alle Daten zugänglich sind. Neben eher harmlosen Nebenwirkungen geht es da auch um schwere Hautreaktionen. Und vor allem in Japan gibt es eine Diskussion darüber, ob Tamiflu zu gefährlichen Deliriumsituationen führen könnte.
Sie haben es vorher erwähnt, dieser Streit um Tamiflu zwischen Roche, der Herstellerin, und den Forschern, der dauert jetzt schon jahrelang. Wie geht's denn jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt?
Ja, die Situation zwischen Roche und den Cochrane-Forschern, die wirkt verfahren. Das Fachblatt, The British Medical Journal, das auf Seiten der Forscher kämpft, das hat nun eine Kampagne lanciert, die über Roche und Tamiflu hinaus zielt. Ab Januar 2013 will das British Medical Journal nur noch Studien veröffentlichen, bei welchen alle Daten vollumfänglich zugänglich sind. Das ist löblich, aber wird vermutlich nicht viel daran ändern, dass ein großer Teil der medizinischen Daten unter Verschluss bleibt und nicht einmal die Zulassungsbehörden alles zu Gesicht bekommen. Interessant wird sein zu sehen, ob der Streit um die Daten in jenen Ländern etwas ändern wird, die bald ihre Tamiflu-Lager erneuern müssen. Die Haltbarkeit der Medikamente, die läuft nämlich allmählich ab.
Der Streit um Tamiflu, das waren Auskünfte von Wissenschaftsredaktorin Odette Frey. Vor exakt 100 Jahren wurde die Schweizerische Bankiervereinigung gegründet. Vertreter des schweizerischen Bankgewerbes nannte sie sich damals. Feierstimmung. Odier Patrick, Odier um genauer zu sein, der oberste Bankier des Landes, er lud zur Zusammenkunft an eine der nobelsten Adresse am Zürichberg. Und es kamen ranghohe Banker, Währungshüter und Behördenvertreter aus dem In- und Ausland. Doch was hat die Branche denn zurzeit überhaupt zu feiern? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler mischte sich unter die erlauchte Gästeschar und hat zugehört.
Die Gläser klirrten im Dolde Grand hoch über Zürich, aber ungetrübt war die Stimmung nicht. Daraus machte Gastgeber Patrick Odier kein Geheimnis. Er verwies etwa auf den ramponierten Ruf seiner Zunft.
Wir Banken im Allgemeinen haben sicher ein Problem, das ist ein Imageproblem zu lösen, und wir in der Schweiz gehören zu Banken international, so wir haben auch da ein Problem.
Die Branche habe viel Vertrauen verspielt, das gelte es nun zurückzugewinnen, forderte der oberste Bankier des Landes. Doch damit hatte er auch schon genug Probleme analysiert. Er wollte an diesem denkwürdigen Tag vor allem vorwärts schauen und mit seinen Gästen aus Wirtschaft und Politik über die Zukunft der Banken philosophieren. Sein Stargast, EU-Kommissarin Viviane Reding, plädierte für große Schritte, für ein Zusammenwachsen Europas, für eine europaweite Bankenaufsicht zum Beispiel. Die EU-Staaten hätten jetzt die Wahl, entweder zusammen zu schwimmen oder einzeln unterzugehen.
The choice is as stark as clear. Either we swim together or we sink separately.
Anne-Héritier Lascher ließ sich nicht zweimal bitten. Die Präsidentin der Schweizerischen Bankenaufsicht FINMA forderte die EU-Kommissarin Reding ebenso wie die anderen anwesenden EU-Vertreter im Saal auf, endlich zu handeln.
We should stop dithering and start implementing.
Jetzt gelte es, die in Basel ausgehandelte internationale Bankenregulierung endlich umzusetzen, wie das etwa die Schweiz, Singapur, Hongkong oder Japan bereits getan hätten. Andere, allen voran die EU und die USA, hätten diese Bankregeln noch immer nicht wie vereinfacht verschärft. Bei allem Respekt vor komplexen Gesetzgebungsprozessen, mahnte Aufseherin Héritier Lascher, bei allem Respekt, das sei nicht fair.
With all due respect for the complex rulemaking processes in such huge jurisdiction, that is not a fair outcome.
Gastgeber Patrick Odier dürfte diese Mahnung an die EU sicher gefreut haben. Doch damit es ihm nicht zu wohl wurde an seinem 100-jährigen Verbandsjubiläum, sorgte Staatssekretär Michael Ambühl. Er stichelte, dieses Jubiläum verleite ihn fast zu einem politisch unkorrekten Witz.
100 years is enough. It's time for a new financial policy.
100 Jahre sind genug, es ist Zeit für eine neue Finanzpolitik, sagte der Schweizer Staatssekretär. Er selber arbeitet genau an dieser neuen Finanzpolitik, handelt im Auftrag des Bundesrates zahlreiche Steuerabkommen aus, um den Bankenplatz Schweiz weiß zu waschen. Die Nationalbank, sie ehrte die Bankiers, indem das dreiköpfige Direktorium gleich in corpore angereist war. Präsident Thomas Jordan betonte denn auch, dass ihm dieser Geburtstag viel bedeute. Schließlich gäbe es zwischen der Nationalbank und der Bankiervereinigung längst vergessene Verbindungen.
Also wir sind etwas in die Archive gegangen und haben herausgefunden, dass in der Tat zwischen 1916 und 1937 die Mitglieder des Direktoriums auch Mitglieder der Bankiervereinigung waren.
Das wäre heute definitiv nicht mehr denkbar. Die Bankiervereinigung hat in den letzten 100 Jahren ihrer Geschichte viele Stürme überstanden und der letzte Sturm hat sich noch immer nicht ganz gelegt. Aber Bankierpräsident Patrick Odier wollte heute im Dolder Grand hoch über Zürich letztlich doch vor allem eins: feiern.
Wir haben auch Gründe, um stolz zu sein, nicht nur Gründe, um einfach uns zu verteidigen.
Also herzliche Gratulation zum 100. Das war ein Beitrag von Evelyn Kobler. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Andrea Abbühl, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Und aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS rund um die Uhr, und zwar auf DRS 4 News und natürlich im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.